Name ist wunderbar. Und du bist mitten unter uns, um uns heute Morgen mit deiner Gegenwart zu segnen, zu berühren, zu stärken. Wir danken dir, Vater, dass du da bist mit deiner Barmherzigkeit, dass du da bist, Herr Jesus Christus, mit deiner Gnade. Und Herr, es ist einfach so, all das wäre wahr, aber es wäre nicht erfahrbar, wenn dein Heiliger Geist nicht da wäre. In diesem Raum ist der Heilige Geist anwesend, um uns zu segnen und zu berühren. Lasst uns noch einen Moment in der Gegenwart des Herrn bleiben. Ihr könnt gerne Platz nehmen, dass ihr ganz entspannt vor dem Herrn sein könnt. Ich möchte noch ein prophetisches Wort weitergeben, das mir der Herr für heute Morgen aufs Herz gelegt hat. Wir haben einen Gott, der redet. Wir haben einen lebendigen Gott. Einen Gott, der in seinem Wort, aber auch direkt durch den Heiligen Geist hineinspricht in unsere Lebenssituationen. Und ich hatte in der Vorbereitung eine Person vor Augen, welche sich im falschen Beruf zerschleißt. Das war das Wort des Herrn. Diese Person zerschleißt sich im falschen Beruf. Ist das möglich? Es kann sein, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass eine nahe Bezugsperson diesen Beruf ausübt und das sehr erfolgreich macht und dass diese Person darum etwas am Kopieren ist, diese Person, und ein Leben leben möchte, das sie eigentlich nicht leben kann. Das ist nichts für dich. Was diese anderen Personen leben, ist die Botschaft des Herrn. Du kannst jetzt nicht sofort aus deinem Beruf rausspringen, aber ich sage dir, schon heute Nachmittag wird es dir besser gehen. Wenn in dir innerlich der Gedanke aufsteigt, ich komme da raus aus dieser Zerschleißsituation. Ich kann mit Gottes Hilfe und Führung da rauskommen. Bitte Gott zunächst um Klarheit über den Weg. Das kann einige Monate dauern. Das war mein ganz starker Eindruck. Und im Gebet werden dir Gedanken hochkommen, die du vor Gott prüfen kannst. Ich möchte dich ermutigen, durch dieses prophetische Wort. Viele Gläubige über die Jahrhunderte haben es erlebt und auch bei den Kirchenvätern kann man es so nachlesen. Wenn du im Gebet bei einem Weg größere Lebendigkeit, Freiheit, Liebe und Frieden innerlich spürst, dann ist das für dich der richtige Weg. Dann ist das für dich der richtige Weg. Dann kopierst du nicht ein Lebenskonzept von anderen Menschen. Dann ist das für dich der Wille Gottes. Gott wird dir die Entscheidung nicht abnehmen. Das habe ich ganz klar gespürt. Das wirst du selber entscheiden müssen. Das wirst du selber entscheiden müssen. Aber wenn du dich dann mit Gottes Hilfe entscheidest, darfst du vertrauensvoll davon ausgehen, dass der Herr deinen neuen Weg segnet. Du darfst vertrauen, dass der Herr mit dir ist und das nimmt dir die Angst vor der Entscheidung. Das war auch so ein Thema, das ich innerlich gespürt habe. Diese Person hat Angst vor der Entscheidung. Dadurch hörst du auf zu grübeln. Das wäre mein größtes Gebet für dich, was alles geschehen könnte. Du darfst dich darauf verlassen, dass dein neuer Weg unter dem Segen Gottes steht. Soweit dieses prophetische Wort für eine Person, die heute anwesend ist. Herr, wir danken dir für dein Wort, dass wir miteinander im Wort graben dürfen, und dass wir miteinander mehr Sensibilität für dein Reden, auch dein direktes Reden, dadurch erhalten können. Amen. Seid herzlich begrüßt auch von meiner Seite. Der Herr redet zu uns. Das ist die Frohbotschaft, die mir heute so Freude bereitet hat, heute Morgen. Der Herr redet und ich freue mich, dass ich ein Mensch sein darf, der Gottes Reden hört und mit ihm im Dialog, im Kontakt, im Gespräch sein darf. Ist doch etwas Wunderbares. Es ist nicht einfach ein toter Glaube, sondern da ist eine lebendige Person, die mit uns den Dialog aufgenommen hat. Und mitten im Alltag können wir mit dem Herrn diesen Kontakt pflegen und wir spüren, Gott redet zu mir. Wir dürfen das umsetzen, wir dürfen auch Fehler machen. Das spielt keine Rolle, seine Barmherzigkeit, seine Gnade ist so groß für uns, dass wir auch experimentieren dürfen. Ich habe dem Daniel gesagt, es ist für mich immer ein Wagnis, als Akademiker prophetische Worte weiterzugeben. Das braucht mir Überwindung. Ich kann euch eins sagen, ich habe Schweißausbrüche und weiß nicht was, aber noch schlimmer ist, wenn ich es nicht mache. Weil dann sagt der Herr zu mir, Markus, ich habe dich nicht als Akademiker berufen, sondern als Verkündiger des Wortes Gottes. Und da muss man sich auch manchmal aufs Wasser hinaus begeben und muss etwas wagen. Und wenn ich dann tue, merke ich, dass Gott dazu den Segen und die Salbung gibt und ich möchte treu sein und möchte ihm dienen und nicht einfach nach meiner eigenen Vorstellung, sondern so, wie der Herr mich berufen hat. Und ich wünschte mir das für uns alle. Denn wenn wir das machen, wenn wir wirklich das tun und das umsetzen, was Gott von uns ganz persönlich erwartet, das ist ein Riesensegen. Nicht nur für uns, sondern für die Gemeinde, für alle Menschen, die mit uns zu tun haben, weil wir dann im Strom des Wirkens Gottes leben. Das ist es, was Gott möchte. Und das ist auch das Thema der heutigen Predigt. Es geht um Position oder Beitrag. Ich möchte dieses Thema aufnehmen anhand eines Mannes, der nur einmal in der Bibel erscheint. Dieser Mann heißt Onesiphorus und das heißt übersetzt Nutzbringer. Es gibt also in der Bibel einen, der kommt nur einmal vor und sein Name heißt Nutzbringer. Und das ist ein ganz interessanter Mensch und das hat mich fasziniert, diesem Mann zu folgen und in der Schrift zu graben, was die Schrift über diesen Mann sagt. Ja, ist das, wenn ich sage, Beitrag, Orientierung, ist das überhaupt wichtig? Spielt das überhaupt eine Rolle? Ich glaube, es macht einen riesen Unterschied, ob jemand ein beitragsorientiertes Leben oder ein positionsorientiertes Leben führt. Beitragsorientierte Menschen, sagt die heutige Managementlehre, und ich glaube, das kann man auch biblisch unterschreiben, das sind Schlüsselpersonen in jeder Beziehung, in jeder Familie, in jeder Institution, in einer Gemeinde, in einem Geschäft, überall braucht es beitragsorientierte Personen. Der bekannte Managementberater Fredmund Malik hat einmal folgendes Beispiel gemacht. 3 Maurer arbeiten auf einer Baustelle. Könnt ihr euch das vorstellen? So richtig, 3 richtige Oberländer Maurer mit Muskeln. Vielleicht sind sie noch im Schwingerclub und haben noch richtig Kraft. Und 3 Maurer sind kräftig am Arbeiten auf einer Baustelle. Und da kommt jemand und sagt zum ersten Maurer, was machen Sie da überhaupt? Sagt er, ja, dumme Frage. Verdiene meinen Lebensunterhalt. Ist mein Job, Maurer zu sein. Erste Antwort. Er geht zum zweiten und fragt, ja was machen denn Sie da? Da sagt er und wird dann ein bisschen größer, ich bin der beste Maurer im ganzen Land. Vielleicht der beste Maurer von Frutigen oder der beste Maurer von Adelboden.
Da hat man es mit einem Schrank zu tun, der das sagt. Ich bin der beste Maurer. Dumme Frage, wie kann man nur so blöd fragen? Ich bin der beste Maurer. Und da kommt er zum dritten Maurer und der schaut so einen Moment auf die Baustelle und sagt dann, ich helfe hier mit, eine Kathedrale zu bauen. Die große Preisfrage ist, welcher von diesen drei Maurern ist eine Führungskraft? Welcher von diesen drei Maurern ist eine Führungskraft? Ihr habt es erraten, derjenige, der seinen Beitrag zum Ganzen sieht, der ist eine Führungskraft. Sie ist von entscheidender Bedeutung, ob wir einfach nur positional unterwegs sind oder beitragsorientiert. Und dieser Onesiphorus, ein langer Name, Nutzbringer, 2. Timotheus 1, 15 bis 18, vielleicht könnt ihr in der Bibel aufschlagen, diejenigen, die die Bibel dabei haben, 2. Timotheus 1, 15 bis 18. Er ist ein strahlendes Beispiel für einen Menschen, der einen Beitrag leistete. Er lebte ein anderes Lebensprogramm als zwei Personen, die hier auch erwähnt werden in diesem Text, Phygellus und Hermogenes, die eben ein positionales Leben führten und Paulus zutiefst enttäuschten. Sie lebten von ihrem Ansehen, von ihrer Position, von ihren Privilegien aus. Und dieser Onesiphorus, er lebte beitragsorientiert. Es war ein beitragsorientierter Mensch. Dieser Text, 2. Timotheus 1, 15 bis 18, das ist ein interessanter Text, weil es ist das letzte Briefstück, das wir haben vom Apostel Paulus, praktisch sein geistliches Testament. Paulus wusste, dass er zum Tode verurteilt war und dass er bald sterben würde in römischer Gefangenschaft in Rom. Und es ist so etwas Testamentarisches in dem, was er hier sagt. Und ganz wichtig, was er hier auch mit einem feierlichen Ton seinem Freund und Mitstreiter Timotheus weitergibt. Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind, unter ihnen auch Phygellus und Hermogenes. Das ist eine wahnsinnige Aussage eigentlich, oder nicht? Alle haben sich von Paulus abgewandt. Der Herr erweise dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat, sondern als er in Rom war, suchte er mich umso eifriger und er fand mich auch. Ganz interessant. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit erlange vom Herrn an jenem Tag und wie viel er mir in Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Ein wunderbares Charakterbild von diesem Onesiphorus und ein Gegenbild von zwei Menschen, die Paulus zutiefst enttäuscht haben. Ja, das ist wiederholt der Apostel Paulus dann später im Brief auch noch mal diese Aussagen. Aber hier, du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind, unter ihnen auch Phygellus und Hermogenes. In Vers 15 hier, das ist eine schwergewichtige Aussage. Sehr enttäuschend. Stellt euch vor, die Apostelgeschichte, wenn ihr da zurückblendet in die Apostelgeschichte 19, 11 bis 12, sagt, dass Paulus in Ephesus 2 Jahre lang unter gewaltigem Segen evangelisierte. Es gibt kaum eine Stelle, wo man das so ausgedeutscht hat, wie das Lukas macht, was dort geschah. Es waren enorme Zeichen und Wunder. Man hat sogar Schweißtücher von Paulus genommen und auf die Kranken gelegt und die Leute wurden gesund. Stellt euch vor, diese Salbung, die da war, da wurden Menschen gesund, es wurden Dämonen ausgetrieben und so weiter. Und immer wenn so etwas geschieht, gibt es auch Leute, die positional unterwegs sind, die sich in die Nähe dieses großen Apostels drängen und die gerne dabei sind, wenn Zeichen und Wunder geschehen, wenn eine gute Aufbruchsstimmung da ist, wenn etwas passiert, wenn man sich daran laben kann, wenn man etwas profitieren kann, dabei sind. Und das scheinbar waren diese Leute, die erwähnt sind hier, Phygellus und Hermogenes, solche Karrieremenschen, die sich in die Nähe des Paulus drängten und ihn am Schluss sehr enttäuschten. Solange der Lichtglanz des Apostels auf sie fiel, war alles okay. Aber der Text sagt hier sehr deutlich, sie schämten sich seiner Ketten. Als die Ketten kamen, als dieser große Apostel plötzlich ins Gefängnis kam, als sich das Kreuz der Nachfolge zeigte, das Kreuz, auch dieses Überwinden, mit dem Herrn vorwärts gehen, als sich das zeigte, waren diese beiden Leute nicht mehr bereit mitzutragen. Sie haben, und das ist sehr betrüblich für den Apostel Paulus, und er beschönigt es absolut nicht, sie haben ihn im entscheidenden Moment im Stich gelassen. Apostrepho im Griechischen, sie haben ihm den Rücken zugewandt im entscheidenden Moment seines Lebens, wo er diese Ermutigung von ihnen besonders gebraucht hätte. Man vermutet aus anderen Stellen des Briefes, es könnten Geschäftsleute gewesen sein, die nach Rom gerufen wurden und in diesem Prozess, weil Paulus war ja ein römischer Bürger mit hohen Prozessprivilegien, in diesem Aktenprozess wurden diese Leute als Entlastungszeugen unter Umständen vorgeladen und Paulus sagt einmal später dann im Brief, bei meiner letzten Verantwortung vor Gericht stand mir niemand bei. Es könnte sein, dass diese Leute dann nicht bereit waren, den Apostel Paulus zu entlasten und dass deswegen das Todesurteil dann ausgefällt wurde. Denn solche Entlastungszeugen, vor allem wenn es römische Bürger waren, waren von allerhöchster prozessrechtlicher Bedeutung. Es könnte aber auch sein, dass es einfach Gemeindeleiter in der Nähe von Ephesus waren, die nicht bereit waren, einen gefangenen Apostel zu unterstützen und ihm den Rücken zu kehrten. Eine sehr, sehr betrübliche Erfahrung, oder nicht? Auch für uns alle, die wir vielleicht einmal Verrat erleben, vielleicht in der engsten Familie das erfahren, nahestehende Menschen, die uns enttäuschen, die uns verlassen. Paulus ist hier ein ganz großes Vorbild. Paulus beschönigt absolut nicht, dass er verraten wurde und dass diese Leute untreu waren und ihm den Rücken zukehrten. Aber wisst ihr, was wir bei Paulus nicht finden? Und das ist mein großes Gebet für euch alle und auch für mich. Man findet kein Tröpfchen Bitterkeit in seinem Herzen. Er hatte so fast eine heilige Elefantenhaut, sich vom Herrn geschenkt bekommen? Oder diejenigen, die nicht gerne Elefanten haben, für die sage ich es jetzt etwas anders, ein Teflonmanteli, kennt ihr das? So ein heiliges Teflonmanteli, wo diese Verletzungen an ihm abgeperlt sind. Denn man spürt das im ganzen Brief, kein bitterer Apostel, schwer enttäuscht, aber nicht bitter. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Das ist eine brutale Aussage eigentlich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und er stärkte mich. Ist das nicht wunderbar? Keine Bitterkeit. Die Salbung des Geistes konnte ihn innerlich voll ausfüllen, weil er nicht dunkle Flecken innerlich hatte, die ihn hier zerfraßen. Er war frei. Er lebte mit dem Herrn, trotz dieser schweren Enttäuschung. Und mitten in dieser Enttäuschung lenkt er jetzt den Blick des Timotheus in diesem Brief auf diesen einfachen Mann. Das hat ihm wahrscheinlich auch geholfen, diese Enttäuschung zu verarbeiten. Das positive Beispiel dieses Mannes, ein ganz einfacher Mensch, ein schlichter Mann, Es heißt nirgends der Brief des Onesiphorus. Also wir wissen nicht, dass er ein großer Theologe war wie Paulus. Das steht hier nirgends. Er war auch sicher nicht ein brillanter Intellektueller wie Lukas. Oder nehmen wir den Hebräerbriefschreiber, das ist ja ein Kenner des Alten Testaments, ein Professor ist das, der Hebräerbriefschreiber. Ein gewaltiger Geist. Aber dieser Onesiphorus, ein einfacher, ein schlichter Mann. Aber wisst ihr, der Altbundeskanzler Schmidt hat einmal gesagt, der vor einigen Jahren gestorben ist, in der Krise zeigt sich der Charakter. Dieser Mann, in der Krise hat er gezeigt, dass er ein Diamant war. Habt ihr auch gerne so ein Diamant? Nur das, einen Diamanten anzuschauen. Diese Schärfe, diese Karate, diese Kraft, der hatte einen Charakter wie ein Diamant. Oh, ich wünschte mir, dass wir viele Diamanten, und in der Apostelgeschichte, oder besser gesagt in der Offenbarung, ich habe es falsch gesagt, in der Offenbarung sind es viele Edelsteine erwähnt und die Gläubigen werden als Edelsteine beschrieben. Hoffentlich entstehen hier viele Edelsteine. Und der Herr schaut hinunter auf euch und er sieht es funkeln. Die Karate sollen funkeln und nicht Holz, Heu und Stroh, das verbrennt, sondern Gold, Silber und Edelsteine sollten in der Gemeinde Frutigen da sein. Stimmt's? Das ist unser Gebet. Das können wir nur erbeten. Das können wir nicht selber machen. Das ist unmöglich. Das kann nur der Heilige Geist. Aber mitten in dieser Enttäuschung erscheint dieser Onesiphorus. Der Herr weise dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat, sagt Paulus. Vergessen wir die Phygellusse und Hermogenesse. Vergessen wir die. Des gottlosen Weg vergeht. Schauen wir auf das Positive, oder? Sind wir dankbar? Es gibt echtes Christsein. Es gibt Menschen, die Jesus folgen. Und auf das sollen wir achten. Und ich finde es gewaltig, diese Schlichtheit. Er schämte sich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Und das wünschte ich mir für uns alle. Dass wir einfach hier in diesem Tal, an diesem Ort, einfach Menschen sind, die sich des Evangeliums nicht schämen, die in Schlichtheit zu Jesus stehen. Ich habe mir mal gedacht, in einer Rechtsberatung, wo jemand so etwas komisch reagiert hat, weil ich Christ bin. Ein Christ, was muss der sich verteidigen, dass er Christ ist? In diesen Krisen, in denen wir stehen, wir haben Orientierung, wir haben einen lebendigen Herrn. Muss man sich da verteidigen, dass man Christ ist? Ich gehe zur Offensive über. Dann fange ich an, den Herrn zu verkündigen und sage, ich glaube an die Auferstehung, ich glaube an alles, was in der Bibel steht, dass Sie das glauben können. Sie sind doch studiert. Ja. Umso mehr, die Studierten werden uns wohl retten. Ja, das haben wir jetzt in der Pandemie erlebt. Die Studierten haben uns gerettet. Ihre Prognosen, auf die warten wir gerade noch. Wir haben einen lebendigen Herrn. Wir haben einen lebendigen Glauben. Und wir dürfen in die Offensive gehen. Denn wir haben Werte, mit denen wir in die Offensive gehen dürfen. Und wir dürfen, wo immer es ist, im Büro oder in der Schule, wo immer wir sind, wir dürfen einfach hinstehen und sagen, ich glaube an Jesus Christus. Schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Warum soll ich mich dessen schämen? Das ist eine wunderbare Botschaft. Eine Botschaft, die da ist zur Errettung für jeden, der glaubt. Und ich bin so froh, dass ich eine Ewigkeitsperspektive habe. Und ich weiß, wenn ich heute Nachmittag sterbe, ich bin bei dem Herrn. Ich bin bei dem Herrn. Für alle Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar? Ja, worin bestand denn der Beitrag dieses Onesiphorus? Paulus, der große Apostel, sagt, er hat mich oft erquickt. Dieser Mann hat mich nicht enttäuscht. Er hat mich oft erquickt. Und schau mal, Timotheus, du warst ja auch in Ephesus. Wie viel er mir in Ephesus gedient hat, das weißt du am besten.
Ja, ohne sie vor, es war keiner der intellektuell brillanten Leute, aber er war ein beitragsorientierter Christ. Wisst ihr, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, in dieser Corona-Krise war die Stunde der Onesiphorusse. Ich bin sehr ermutigt von dem, was ich in dieser Zeit in der übergemeindlichen Verbandsarbeit erlebt habe. Da haben dann die Praktiker miteinander angepackt in dieser Corona-Krise. Da hat man dann gemerkt, was warme Luft ist und wo Substanz dahinter steht. Das hat man deutlich gemerkt. Eine solche Corona-Krise, ich wünsche sie mir nicht herbei, aber ich muss sagen, wirkt Wunder, um das Echte ans Tageslicht zu bringen. Und auch die nächsten Krisen, die kommen werden, werden zeigen, wo ist im Christsein warme Luft und wo ist Substanz, wo ist Karat, wo ist Charakter, wo ist etwas da, was man gebrauchen kann. Oh, ich bin sehr ermutigt, wenn die Leute kommen und sagen, bist du auch depressiv wegen der Corona-Krise? Muss ich sagen, nein, ich bin sehr ermutigt. Ich bin sehr ermutigt für über das, was funktioniert. Die Substanz funktioniert und nicht die warme Luft. Das war ein Praktiker, dieser Onesiphorus. Er hat Paulus erfrischt. Wörtlich müsste man es so übersetzen, er war wie ein Lufthauch. Für Paulus an einem heißen Sommertag. So war es. Ein Lufthauch. Ja, wir wissen nicht genau, wie sein Beitrag aussah. Schweizer im theologischen Wörterbuch sagt, ja, war vielleicht praktische Hilfe, vielleicht seelsorgerlicher Zuspruch und so weiter. Wisst ihr, ein Theologe hat Folgendes herausgefunden in seinem Kommentar. Er glaubt, Onesiphorus habe Paulus Bücher gebracht. Wir lassen das stehen, oder? Aber das heißt, er hat mich oft erquickt. Und wer da glaubt, Paulus hätte noch Bücher gebraucht. Das ist der einzige Weg, wie man solche Theologen erquicken kann, indem man ihnen Bücher bringt. Ich kann das nicht so nachvollziehen. Ich glaube eher, dass Paulus Onesiphorus kannte als einen großen Praktiker, der auch ab und zu eine Amphore Wein gebracht hat. Denn vor allem übrigens im Gefängnis dort in Rom, das Wasser war sehr schlecht und man konnte gar kein Wasser trinken. Man hat Wein mitgebracht, selbstverständlich, weil das ja dann eben sicher war, dass hier keine Kontamination drin ist. Er hat mich oft erquickt. Und Paulus ist sehr dankbar über diesen Dienst. Und er sagt, der Herr möge ihm vergelten für das, was er alles getan hat. Der Herr möge es vergelten. Ich kann das niemals. Was dieser Mann schon in Ephesus in seinem Haus und dann, wir kommen jetzt noch kurz darauf, in Rom für mich getan hat, das geht über alles menschlich Denkbare hinaus. Das kann nur der Herr vergelten. In Ephesus war es irgendwie ein Haus, in dem er Paulus diente, vielleicht durch Gastfreundschaft. Aber in Rom war es so. 64 nach Christus im Juli hat Nero die Stadt angezündet. Ihr wisst das. Das ist ziemlich gesichert. Die Stadt hat gebrannt. Und Rom war etwa von, die Stadtausdehnung war etwa von hier, von Frutigen bis Thun. Könnt ihr das euch vorstellen von der Distanz her? Das war so die antike Großstadt Rom, gefüllt mit Verbrechern, mit Bettlern, mit Leuten, die stinken wie furchtbar, mit Kanalisationen, die nicht funktionierten, mit einem Chaos, aber auch mit Prunk natürlich, mit Forum Romanum und so weiter. Eine unglaubliche Stadt, über 1 Million Einwohner. Und die Innenstadt war etwa von hier, von Frutigen, ja, wie weit ist Reichenbach entfernt? Also so haben wir 5 Kilometer, Reichenbach, oder? Die Innenstadt war so etwa 5 Kilometer Durchmesser. Also von hier nach Reichenbach hinunter. Und der große Teil war durch den Brand zerstört. Und irgendwo in diesem Stadtumfeld, also von im ganzen Stadtumfeld, von Frutigen nach Thun, musste
dieser Paulus sein damals? Weil da gab es verschiedene Prätorianergarten und so weiter. Man wusste ja nicht genau, wo, in welchem Gefängnis ist der. Der Innenbereich war völlig zerstört, chaotisch. Also Zustände wie fast bei einem Bombardement. Das war schwierig, dort jemanden zu finden. Es gab ja nicht Google Maps oder so weiter. Wir haben keine Ahnung, wie schwierig das war, Orientierung zu finden in einer solchen antiken Großstadt. Und Paulus sagt nun hier, als ich in Rom war, dort in dieser Zelle, da geschah etwas. Suchte dieser Onesiphorus, dieser Praktiker, mich in der ganzen Stadt. So heißt es eigentlich da. Und, ich nehme die neue Genfer Übersetzung dafür, und er gab nicht auf, bis er Paulus gefunden hatte. So ist das. War das ein Praktiker? Was meint ihr? Und da ging er in ein Prätorianergarde hinein und sagte, Paulus, der gefangene Paulus, sagte, wir haben 15 Paulus hier, kannst du einmal schauen. Da heißt fast jeder heißt Paulus bei den Römern. Paulus sowieso. Und dann sagte er, nein, den haben wir nicht hier, muss irgendwo anders sein. Dann lief er vielleicht hinauf am Pantheon, 2 Kilometer vorbei, bis heute, wo der Petersdom war, noch wie 2 Kilometer durch die zerstörte Stadt. Und dann war es vielleicht außen bei den Thermen des Caracalla, musste er wieder in den Süden hinunter und schauen, wie finde ich diesen Paulus. Weil Paulus sagt hier, er suchte nicht nur, vielleicht haben Einzelne gesagt, ich habe dich gesucht, aber nicht gefunden, sondern er fand mich auch. Geschwister, der war vom Herrn geführt. Das war ein Mensch, der ließ sich führen vom Heiligen Geist. Und er ließ nicht locker, bis er dann bei Paulus war. Und dann, als er zu Paulus kam, sagte, hallo Paulus, da ist der Onesiphorus. Was meint ihr? Was hat Paulus erlebt? Als der in seine Zelle kam, das war natürlich nicht ein Verlies, das war auch nicht eine Festungshaft, der Paulus war auch nicht angekettet, Paulus war römischer Bürger, das war schon eine komfortable Situation, also mit einem Tisch und so weiter. Also römische Bürger konnte man nicht einfach so behandeln, aber er wartete dort auf seine Verurteilung und da kommt jemand hinein in die Zelle und sagt, hallo Paulus, ich bin's, Onesiphorus. Und dann hat der Theologe, mein Büchern mitgebracht. Ich glaube, er hat eine Amphore Wein mitgebracht und etwas Gutes zu essen. Und die beiden haben sich gestärkt in dieser Zelle drin. Und Paulus hat gesagt, das ist ein Mensch, der wie ein Diamant ist. Er hat mich schon in Ephesus erquickt und auch jetzt wieder. Und wenn wir uns an ihm ein Beispiel nehmen, und in dieser Gemeinde viele Onesiphorusse und Menschen vom Herrn erweckt werden, die einen Beitrag leisten, dann gibt es eine wunderbare Angelegenheit. Dann freut sich der Herr über uns. Lasst uns dem Herrn eine Antwort geben. Wir wollen im Gebet bleiben und einfach vor dem Herrn sein, um das, was wir gehört haben, zu vertiefen. Herr, hilf, dass wir zuerst von Paulus lernen. Lasst uns Paulus vor Augen haben, wie er diese Lebensenttäuschung verarbeitet hat. Herr, schenke uns allen diesen heiligen Teflonmantel, der uns vor dieser Bitterkeit schützt. Wir wollen nicht beschönigen, wenn wir verletzt wurden, wenn wir enttäuscht wurden, auch von sehr nahestehenden Menschen, aber wir bitten dich, Herr, nimm die Bitterkeit aus unseren Herzen heraus und schenke uns die innere Freiheit.
Wir möchten von Paulus lernen, uns vom Heiligen Geist berühren zu lassen, dass unser Blick nicht am Negativen hängen bleibt, sondern Paulus konnte dann auf das Positive sehen, auf diesen Menschen, der ihn nicht enttäuscht hat. Und Herr, wie das Herz von Paulus mit Dankbarkeit erfüllt wurde, erfülle unsere Herzen auch mit Dankbarkeit, dass wir innerlich diese Dankbarkeit erleben dürfen, auch wenn wir verletzt wurden. Es gibt positive Dinge, an denen wir uns aufbauen dürfen. Herr, geh durch die Reihen mit deinem Heiligen Geist, berühre jedes Einzelne. Du kennst die verschiedensten Situationen, die jetzt vor unseren Augen stehen. Herr, wir brauchen eine Berührung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr Jesus, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. Wir nehmen diese Verheißung in Anspruch. Wenn wir jetzt zusammen sind, haben wir mehr Vollmacht zusammen als allein. Und jetzt in diesem Moment kann mehr geschehen, als wenn wir allein beten, weil du mitten unter uns bist. Wir möchten deine Impulse aufnehmen. Und Herr, so einfach wie dieser Mensch war, er war ein Zeuge, er war ein Diamant. Und wir bitten dich gemeinsam, mache uns kühn, zu deinem Evangelium zu stehen. Egal wie alt wir sind, egal welchen Bildungsstand, egal welchen Beruf, welche Situation, wir schämen uns des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Und Herr, wir müssen nicht große Reden schwingen, sondern wir dürfen einfach, wo wir sind, an unserem Platz Säulen der Konstanz sein, Säulen der Echtheit, Säulen, die hinstehen und sagen, ich glaube an Jesus, an sein wunderbares Evangelium. Herr, stärke das in uns. Mach uns zu Onesiphorussen, die schlicht und einfach bei dir verharren und dir vertrauen. Und Herr, hilf, dass wir von diesem schlichten Praktiker lernen, unseren Nächsten zu erquicken. Oh, wie wunderbar, ein Praktiker. Er hat Paulus erquickt, viele Male erquickt. Ja, Herr, wo kann das anfangen? Wo kann das anfangen, das Erquicken? Im engsten Kreis unserer Familie, Herr, können wir erquickende Menschen sein? Herr, es braucht kein Romantik-Weekend. Es reicht, dem Partner, der Partnerin sehr romantisch zu zeigen im Alltag, dass man für den Partner da ist, durch kleine Handreichungen, kleine Unterstützungen. Herr, wir danken dir, dass du das in uns steckst. Und wenn wir miteinander von diesem Gottesdienst zurückfahren und im Auto sind, merken wir, es gibt so viele kleine Dinge, die wichtig sind, damit eine Beziehung funktioniert, dass wir auf diese Dinge achten, dass wir einander helfen, dass wir einander unterstützen und dass die Frau merkt, er denkt an mich, er hat nicht einfach vergessen. Und dass wir auf das achten, wie wir so einander unterstützen können, erquicken können. Herr, hilf, dass dieser Sonntag auch in unseren Beziehungen ein Erquickungstag ist, wo wir füreinander da sind, einander helfen, einander unterstützen. Herr, auch in der größeren Perspektive des Reiches Gottes, wir sind jetzt vor dir in deiner Gegenwart. Ja, da fragt jemand, was heißt beten? Beten heißt, das, was wir jetzt machen, in der Gegenwart des Herrn zu sein, an ihn zu denken. Und Herr, wir bitten dich für das Reich Gottes, für die Gemeinde. Herr, wir Es ist so Bedarf da, dass wir wieder hochfahren können nach der Corona-Krise mit allen Aktivitäten. Du weißt, die Gemeindeleitung ringt darum, dass wir das wieder neu starten können. Das Flugzeug, ich sehe ein Flugzeug vor mich und er gibt Gas, der Pilot. Er gibt Gas, aber es braucht eine Startpiste und die ganze Kiste muss wieder abheben. Seid ihr dabei, Geschwister? Wir müssen miteinander abheben. Und das ist das Wirken des Geistes, das wir brauchen. Wir brauchen Praktiker. Wir brauchen Menschen, die wie Onesiphorus sagen, ich bin ein Nutzbringer. Und wir stellen uns die Frage vor dem Herrn, gerade jetzt in diesem Moment, und ich stelle sie mir mit euch zusammen. Bin ich ein Nutzbringer? Bin ich einer, der etwas einbringt? Bin ich bereit, etwas einzubringen als Onesiphorus in die Gemeinde, in die Situation, in der wir drin sind? Könnte ich einen Beitrag leisten, dass wir nach Corona wieder hochfahren können? Ja, warum helfe ich nicht im Parkdienst? Es wird wieder Leute geben, die kommen. Es braucht Leute im Parkdienst. Warum traue ich mir als Mann nicht zu, in der Kinderhütte mitzuhelfen, in der Sonntagsschule? Warum traue ich mir das nicht zu? Warum kann ich nicht dort Onesiphorus sein? Warum helfe ich nicht im Chile-Kaffee? Oder warum schenke ich, spüre das, warum schenke ich nicht, spende ich nicht diesen Betrag für das Reich Gottes? Derjenige, der das, und diejenige, die das jetzt gerade merkt, das ist ein Riesensegen, wenn du das tun darfst. Wenn der Herr dich jetzt antippt, dein Riesensegen, wird 30, 60, 100-fältig zurückkommen, wenn du das Reich des Herrn unterstützt auf Basis eines Impulses des Heiligen Geistes. Und zuletzt, lasst uns Konstanz und Furchtlosigkeit lernen von Onesiphorus und das vor Augen haben. Wir wollen nicht so schnell aufgeben. Er hat Paulus gesucht. Und er hat ihn auch gefunden. Das ist mein Gebet für euch als Gemeinde, für jedes Einzelne. Herr, schenke uns Biss, dass wir die Sache anpacken und durchführen und dass das Ergebnis dann auch so ist, wie als Onesiphorus in diese Zelle trat und sagte, hier bin ich, Paulus. Und Paulus sagen konnte, er hat mich oft erquickt. Lasst uns miteinander aufstehen und ja, dieses Schlusslied noch miteinander singen. Wo der Heilige Geist uns angesprochen hat, das ist sehr individuell, wo er einen Lebensbereich bei uns berührt hat, wollen wir dem Herrn eine Antwort geben. Und wir wollen den gerade den angesprochenen Lebensbereich vor den Herrn bringen und gemeinsam bitten, dass seine Gegenwart und Auferstehungskraft dort in diesen Lebensbereich hineinkommt, denn wir möchten alle verändert werden. Und meine Sehnsucht ist es, Jesus ähnlicher zu werden, verändert zu werden, in meinem Charakter ein Diamant zu werden wie Onesiphorus. Miteinander wollen wir das zum Ausdruck bringen und damit das Wirken Gottes über unseren Leben gemeinsam freisetzen. Amen.